Es war zum Umsinken auf der Lexington Avenue. Besonders, weil sie gerade aus einem klimatisierten Kino gekommen waren. Bei jedem Schritt gähnte ihnen der schale Atem der Hitze ins Gesicht. Ein sternenloser Nachthimmel hatte sich geschlossen wie ein Sargdeckel, und die Straße mit ihren Zeitungsständen voller Katastrophen und den flackernden Fliegensummgeräuschen der Neonlichter wirkte wie eine in die Länge gezogene dumpfige Leiche. Das Pflaster war nass von einem Regen aus elektrischer Farbe. Passanten, von diesem feuchten Schein besudelt, wechselten mit chamäleonartiger Geschwindigkeit die Farbe. Gradys Mund wurde grün, dann purpurrot. Mord. Eine Gruppe, die Gesichter hinter Zeitungsmasken verborgen, dampfend unter einer Straßenlaterne auf einen Bus wartend, starrte in die gedruckten Augen eines jugendlichen Mörders. Auch Clyde kaufte eine Zeitung. Grady hatte noch nie einen Sommer in New York verbracht und daher noch nie eine solche Nacht erlebt. Hitze öffnet den Schädel einer Großstadt, legt ihr weißes Gehirn bloß und ihr Herz aus Nerven, die prasseln wie die Drähte in einer Glühbirne. Und ein saurer, außermenschlicher Geruch strömt aus, der selbst Stein wie lebendiges Fleisch wirken lässt, mit Haut bedeckt und pulsierend. Nicht, dass Grady diese Art von beschleunigter Verzweiflung unbekannt war, die eine Großstadt heraufbeschwören kann, denn auf dem Broadway hatte sie alle Bestandteile davon gesehen. Nur dort war es etwas, das sie von Ferne kennengelernt hatte, und sie hatte gleichsam nicht teilgenommen. Aber jetzt war sie ein Mitglied. Sie blieb stehen, um ihre Söckchen hochzuziehen, die sich in die Schuhe verkrochen hatten. Und da beschloss sie, einen Augenblick zu warten, gespannt, wie lange Clyde brauchen würde, um zu merken, dass er sie zurückgelassen hatte. An der Ecke war ein Marktstand. Clyde blieb einen Augenblick dort stehen, dann ging er rasch zu ihr zurück. »Geh über die Straße«, sagte er, »und warte vor dem Drugstore auf mich.« Eine seltsame Spannung machte sein Gesicht schmaler. Deswegen fragte sie ihn nicht, warum sie dort warten sollte. Ihre Sicht auf ihn beschränkte sich auf kurze Blicke, erhascht zwischen Verkehrsschüben. Gerade sah sie ihn den Obst- und Blumenstand umkreisen. Im selben Augenblick sah sie ein Mädchen auf sich zukommen, das mit ihr in der Klasse von Miss Risdale gewesen war. Also drehte sie sich um, blickte in die grellen Schaufenster des Drugstores und betrachtete eine Auslage von Sportbandagen. Ein Brausen aus dem Untergrund durchfuhr sie, denn sie stand auf einem U-Bahn-Lüftungsgitter. Tief drunten in den Höhlen hörte sie das Kreischen eiserner Räder, und dann erscholl ein Stück näher heftiger Lärm. Autohupen gellten, Stoßstangen rumsten, Reifen quietschten. Sie fuhr herum und sah, wie ein Autofahrer Clyde beschimpfte, der achtlos über die Straße lief, so rasch ihn seine Beine trugen. Er packte sie bei der Hand und zog sie mit sich, und sie rannten, bis sie eine leisere und nach Bäumen duftende Seitenstraße erreichten. Als sie keuchend aneinander lehnten, drückte er ihr einen Strauß Veilchen in die Hand, und sie wusste ganz, als hätte sie es mit angesehen, dass sie gestohlen waren. Sommer aus Moos und Schatten zeichnete sich in den Adern der Veilchenblätter ab, und sie presste ihre Kühle an die Wange. Als sie wieder zu Hause war, rief sie Apple an, um ihr zu sagen, dass sie doch nicht nach East Hampton kommen werde. Stattdessen fuhr sie mit Clyde nach Red Bank in New Jersey, und dort heirateten sie gegen 2 Uhr morgens.